Hallo und herzlich willkommen zur 46. Ausgabe des Bagdad Software Podcast. Heute ist Mittwoch, der 21. November 2012 und am Mikrofon Christoph Hofmann, a.k.a. Sicarius. Bevor wir uns dem heutigen Thema widmen, eine kurze Ankündigung. Der Veröffentlichungszyklus des Podcasts wurde offiziell auf sporadisch geändert. Wenn es sich ergibt, werde ich auf jeden Fall auch in Zukunft eine Folge produzieren. Doch für die Rückkehr zum monatlichen Rhythmus fehlt mir einfach weiterhin die Zeit. Und das gebe ich auch offen zu, schlicht die Lust. Und wenn es keinen Spaß macht, dann soll man halt aufhören, ne? Und entsprechend ist es an der Zeit, nach vorne zu schauen und mich nach 4 Jahren einfach neuen Projekten zu widmen. Was ich damit konkret meine, werdet ihr voraussichtlich so im Februar 2013 erfahren. Also einfach weiterhin fleißig jeden Montag und Donnerstag auf Bagdad Software vorbeischauen, dann kriegt ihr das auch sofort mit. Aber jetzt genug des Vorgeblängels. Meine beiden Gäste im virtuellen Studio werden sicherlich schon ungeduldig. Und zwar habe ich mir mal wieder die Hardware-Experten Timo und Dennis eingeladen. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo Christoph.
Wie es die Tradition mittlerweile verlangt, geht es auch in der letzten Folge für 2012 wieder einmal um das Thema Hardware. Was hat sich dieses Jahr in dieser Hinsicht getan? Was kommt im nächsten Jahr? Und wie sieht allgemein die Zukunft aus? Das sind so die zentralen Fragen der heutigen Folge. Doch in diesem Jahr, muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich die beiden nicht ganz ohne Eigennutz eingeladen. Ich plane nämlich für nächstes Jahr seit langem mal wieder einen neuen Rechner zusammenzubasteln. Und da ich mich in der Hinsicht sowieso von beiden hätte beraten lassen, bin ich einfach mal so frech und hijacke den Podcast dafür. Lasst uns also einfach loslegen. Bevor wir ins Eingemachte gehen, vielleicht ein paar Hintergründe. Mein aktuelles System ist im Februar 2008 zusammengestellt worden. 2010 habe ich mal die CPU gewechselt und auch mal die Grafikkarte getauscht, sowie eine SSD eingebaut und eine andere Festplatte und so. Aber im Prinzip ist es noch wirklich das System vom 2008. Und wenn man bedenkt, dass ich früher alle 2 Jahre mir was komplett Neues geholt habe, beziehungsweise am Anfang sogar einfach von Timo den Rechner gekauft habe, ist mein System jetzt schon ziemlich uralt. Jetzt kann man natürlich mit dem Kopf schütteln. Ich meine, die Konsolen sind jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Markt und entsprechend ist der Anspruch von den Spielen heutzutage jetzt nicht so extrem groß. Also die Hardware kommt da schon sehr gut mit. Aber ich habe dann doch sehr hohe Ansprüche einfach an mein System. Ich muss nicht nur die aktuellsten Spiele mit möglichst hohen Settings ruckelfrei spielen können, sondern diese auch gleichzeitig als Video aufzeichnen können. Und vor allem dieses Jahr habe ich einfach festgestellt, dass es in den meisten Fällen nicht mehr der Fall ist. Also zum Beispiel heute habe ich Hitman Absolution reinbekommen und es läuft wie unter aller Sau. Also die Frames, wenn er sich mal gefangen hat, habe ich zwar meine 50, 60 Frames selbst auf Ultra, aber der hat immer zwischendrin so ewig lange Hänger, wo schon mal die CPU nicht nachkommt oder sowas und das ist kein Zustand. So kann ich nicht arbeiten. Aber teilweise liegt es auch einfach an der Grafikkarte. Also ich konnte die ganze Zeit zum Beispiel Dishonored nicht spielen, weil der Treiber von AMD mal wieder im Eimer war. Entsprechend zusammengefasst, ich bin einfach momentan unzufrieden mit meinem Rechner. Deswegen will ich mir nächstes Jahr einen neuen holen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was tut man in so einen neuen Rechner rein? Und da kommen jetzt eben Timo und Dennis ins Spiel und fangen wir doch einfach mit dem Mainboard und der CPU an. Wie sieht's denn da momentan aus?
Momentan sieht's Intel-dominiert aus und das wird sich wohl auch nicht mehr tun in den nächsten Jahren, denke ich mal. Das heißt, aktuell, wenn man sich einen halbwegs brauchbaren Spiele-PC zusammenbauen will, kann man natürlich so einen AMD-Piledriver einbauen. Will man aber vielleicht einfach nicht, weil das Ding Strom frisst. Das heißt, ein Intel Core der 3. Generation, Ivy Bridge, wäre da momentan so das Sinnvollste. Nächstes Jahr geht's dann natürlich nochmal eine Generation weiter.
Was ist die nächste Generation?
Die nächste Generation wird dann Haswell. Das heißt nochmal nicht nur eine überarbeitete CPU-Architektur, wie jetzt gerade Ivy Bridge, sondern tatsächlich was Neues, was dann eben nochmal ein paar Innovationen wahrscheinlich reinbringen wird und auf jeden Fall die Leistung erhöht und nochmal wieder den Energiebedarf senken wird. Das heißt, du kannst dich dann im nächsten Jahr durchaus freuen, dass dein Rechner kaum Strom braucht, aber trotzdem enorm schnell rechnet.
Ja, gibt's da schon genauere Details, dass jetzt die Fertigung wieder ein Stück nach, also die, ach, wie heißt's?
Die Strukturbreite. Also da arbeitet Intel ja immer brav im Tick-Tock. Das heißt, sie bringen im Wechsel jedes Jahr entweder eine neue CPU-Generation mit neuer Architektur oder halt im nächsten Jahr eine geschwingte Architektur. Das heißt, sie nehmen die vom letzten Jahr, machen die ein bisschen kleiner und verfeinern die etwas. Ivy Bridge, was jetzt gerade aktuell ist, ist eben der Schwing von Sandy Bridge, was im letzten Jahr kam. Nächstes Jahr Haswell wird dann eben nicht geschrumpft. Das bleibt bei 22 Nanometern, was ja auch schon sehr gut ist. Aber hat dann eben ein neues Innenleben. Ist ganz nett, da können die dann eben ihr neues Innenleben austesten mit der bewährten Fertigungsstruktur. Und im Jahr danach können sie dann das mittlerweile bewährte Innenleben mit einer neuen Fertigungsstruktur weiterbauen.
Wie sieht es mit der Core-Anzahl aus? Ist immer Quad-Core immer noch gut beraten oder wird es jetzt wieder hochgehen auf 6 oder 8?
Es werden wohl 4 bleiben. Da sieht es nicht so aus, dass die jetzt tatsächlich auf 6 oder 8 gehen, außer du wartest auf die Serverprozessoren. Andererseits 4 Kerne plus eventuell Hyper-Threading bei den größeren Modellen sollte ja eigentlich auch noch ausreichen.
Wie sieht es mit der Megahertz-Zahl aus? Wo sind wir da so momentan Standard? Immer noch so 3, 2 oder?
Ja, momentan geht es bei Intel immer noch so Richtung 3, 3,3, aber das wird sich wahrscheinlich mit Haswell auch nicht so groß ändern. Die arbeiten dann doch lieber daran, die Architektur zu verbessern, am Detail. Intel hat ja nur auch nicht mehr wirklich den Konkurrenzkampf mit AMD. Das heißt, den sitzt kein Mitbewerber mehr im Nacken, der wie damals beim Athlon irgendwie vielleicht sogar noch technisch voran ist, sondern die können sich im Prinzip Zeit lassen, wie sie wollen.
Entsprechend geht es jetzt einfach nur noch darum, momentan Strom zu sparen und halt zwei, drei Rechenoperationen schneller zu
Es wird
sein.
verfeinert. Wo sie noch mit AMD kämpfen, ist ja die Grafikeinheit, weshalb Haswell eben auch eine schnellere Onboard-GPU bekommen wird. Denn da ist AMD momentan eben noch im Vorteil. Bei der Rechenleistung haben die Intel-Ingenieure AMD so weit abgehängt, dass AMD selbst gesagt hat, sie geben halt einfach auf und machen da keinen Konkurrenzkampf mehr. Das heißt, im High-End-Desktop-CPU-Bereich, ja, wer da Leistung will, dem bleibt halt nur noch Intel. Das könnte sich dann vielleicht sogar negativ auf die Preise auswirken.
Das wäre die nächste Frage gewesen. Ist irgendwie im Horizont irgendeine Newcomer-Kammer oder so, dass man momentan sagt, in 2014 könnte mal wieder was kommen oder wirklich komplett tot der
Die
Markt?
Newcomer sind die ARM-Prozessoren, die eben noch effizienter, noch weniger Stromverbrauch, aber eben noch weniger Leistung haben. Es gibt momentan nur drei Unternehmen, die eine x86-Lizenz haben. Das sind Intel, AMD und ja, VIA. Und dass VIA irgendwie jetzt im nächsten Jahr einen Prozessor aus dem ARM schüttelt, der so ein dritte Generation Core in den Hintern tritt, ist unwahrscheinlich, wäre noch latent untertrieben. Nein, da kommt nichts.
Timo, also Intel ist quasi die CPU, wo ich hingehe. Wie sieht's mit Mainboard aus? Was hat sich da so getan? Also USB 3.0 wird wahrscheinlich sein, dann das UEFI BIOS. Was gibt's da noch so Neuerungen?
Ja, wie gesagt, das, was du ansprichst, das ist jetzt alles schon in diesem Jahr beziehungsweise auch schon im letzten Jahr marktreif geworden, also UEFI und USB 3.0. Was sich jetzt mit Haswell einhergehend ändern wird, ist da dieser neue Chipsatz, Linkspoint. Das vielleicht Spannendste für mich persönlich ist auch da wieder eine geschrumpfte Strukturbreite. Der Chipsatz geht runter von 65 Nanometern auf 32 Nanometern. Er wird mehrere neue Stromsparmodi unterstützen, was vor allem dann auch für Ultrabooks interessant sein wird, weniger für Desktop-Computer. Ja, und ansonsten hast du es, wie gesagt, schon angesprochen, die Unterstützung von USB 3.0 und SATA 3.0 wird deutlich ausgebaut. Ohne Zusatzchips werden da jetzt also 6 Stück jeweils nativ verbaut werden. Und ja, ansonsten ist eigentlich alles zur Situation gesagt. Ich habe jetzt euch schön aufmerksam zugehört und insgeheim mit dem Kopf genickt. Eigentlich ist der Hardwaremarkt momentan so überschaubar und einfach wie lange nicht mehr. Intel dominiert in jeglicher Hinsicht. Und es dreht sich vielfach eigentlich nur noch darum, effizienter zu werden im Moment. Was noch spannend sein dürfte in nächster Zeit, sind die integrierten Grafikprozessoren. Da hat AMD momentan noch ein bisschen die Nase vorne. Aber auch da verspricht Intel mit Haswell deutliche Fortschritte. Schauen wir mal, ob sie das Versprechen halten können. Ja, aber von daher, die Entscheidung zu Intel ist nach aktuellem Standpunkt absolut nachvollziehbar und ja, auch alternativlos, muss man ganz direkt so sagen.
Habt ihr so Erfahrungen, was man Mainboard-Herstellern momentan zu empfehlen ist, so generell? Also wo man weiß, wenn man die nimmt, dann hat man gute Qualität.
Ich habe gerade vor ein paar Monaten einen großen Rundumschlag probiert und mal diverse Boards für Sandy und Ivy Bridge und für AMD rumprobiert. Ich bin da extrem pingelig beim Mainboard, muss ich zugeben. Das heißt, es muss ein paar gewisse Features bieten. Ich mag einen Rechner, den man absolut nicht hört im Betrieb. Das heißt, Spulenfiepen oder so, was da gerne mal auftritt, ist ein No-Go. Und ich muss zugeben, ich war erschrocken von einigen Mainboards von Asus und Gigabyte. MSI mag ich schon seit einiger Zeit nicht mehr, weil die Dinger teilweise sehr verworren aufgebaut sind und sich im Rechner nicht so toll einfügen, dass man da sinnvoll den PC einbauen kann. Ich bin dann bei ASRock hängen geblieben, die schon seit langem eben nicht mehr die Billighersteller sind, die sie früher waren, sondern wirklich eine Premium-Marke geworden sind und erstaunlich viel für erstaunlich wenig Geld bieten.
Generell bei Mainboards, meine Erfahrung ist die folgende: Gehst du in ein Asus-Forum, wird da über Gigabyte geschimpft. Gehst du in ein Gigabyte-Forum, wird über Asus geschimpft. Es ist meiner Erfahrung nach immer ein bisschen eine Glückssache. Was aber definitiv stimmt, ist, dass ASRock sich gemausert hat. Auch die Firma würde ich mittlerweile durchaus empfehlen. Das stimmt definitiv. Ansonsten setze ich seit Jahren auf Asus, bin noch nicht enttäuscht worden, auch was Spulenfieben angeht. Mir gefällt auch die UEFI-Oberfläche sehr gut. Also nicht nur die Oberfläche, auch die Funktionen, die dahinter stecken. Was mir persönlich an Mainboards sehr wichtig ist, ist die Anzahl von Lüfteranschlüssen. Das ist tatsächlich noch ein Manko, das teilweise wirklich nur in den sehr hochpreisigen Gamer-Mainboards, Mainboard-Kategorien, ja, ausreichend erfüllt wird. Also wenn man sich mal größere Big Tower anschaut, wie ich ihn jetzt zum Beispiel hier habe, da hast du locker mal 6 bis 8 Lüfter drin, aber auf dem Mainboard dann entsprechend unter Umständen nur 2 bis 4 Anschlüsse, was natürlich ohne verbaute Lüftersteuerung dann zu wenig ist. Also von daher, vielleicht ist das ein wichtiges Kriterium für dich. Ausreichend und vor allem auch ausreichend regelbare Lüfteranschlüsse.
Bei mir war Asus übrigens nicht wegen dem Spulenfiepen rausgeflogen. Das Intel, es war ein Z68-Board, was ich da hatte, hatte eine extrem bescheidene Lüfterregelung. Der CPU-Lüfter drehte sich beim Start erstmal gar nicht und hat dann nur manchmal so die Kurve gekriegt und irgendwann dann angefangen überhaupt zu drehen. Und in diversen Foren ging dann auch tatsächlich das Gespräch darum, dass es ein bekanntes Problem ist bei einigen Lüftern und sich auch nichts tun wird. Und das fand ich dann doch irgendwie etwas peinlich.
Ja, sollte nicht passieren.
Nee, und da habe ich es dann mit dem Board gelassen, danach dann Gigabyte ausprobiert. Das war lauter als der gesamte restliche PC durch das Schieben der Spulen. Ging auch gar nicht. Am Ende bin ich dann bei ASRock hängen geblieben, weil die eben ja wirklich sinnvolle Features haben. Ich habe dann 90 € Board, aber ich habe die Möglichkeit, direkt auf dem Board Power und Reset drücken zu können, wenn ich am Basteln bin. Ich habe Diagnose-LEDs, ich habe auf der Rückseite nochmal einen Taster für Clear Stylus. Das heißt, ich kann mal mein BIOS löschen, einfach auf Knopfdruck, wenn ich möchte. Das ist schon nett und für das Geld kann man nicht meckern. Da hätte ich bei Asus oder Gigabyte eben fast schon das Doppelte bezahlt.
Ja, also preis-leistungstechnisch stimmt das definitiv. Ja, also für 90 € schon diese Gamer-Features, das gibt es tatsächlich nicht bei anderen Herstellern.
Und es ist eben tatsächlich kein billig verbautes Board, also das muss man schon sagen. Die haben sich da echt Mühe gegeben. Und dieser ganze Ruf von früher, dass sie eben die Billigsparte von Asus waren, gilt ja schon lange nicht mehr. Die sind inzwischen komplett selbstständig. Wenn die so weitermachen, kaufen die irgendwann Asus und nicht andersrum.
Wie sieht's mit Legacy-Bauteilen aus? Ich weiß, Timo, das ist bei dir immer so ein stiefmütterliches Thema, wenn da nach uralter Mist drauf ist.
Ja gut, es ist, hängt natürlich mit dem Fortschritt zusammen, dass nach und nach alle ältere Standards gestrichen werden, was mir sehr gut gefällt.
Ich glaube, PCI gibt es gar nicht mehr inzwischen, außer per Zusatzschicht.
Genau, das wollte ich jetzt ansprechen. Ich habe vorhin noch gelesen, dass PCI wohl auch bei Haswell bzw. Linkspoint noch unterstützt wird. Zwar nicht auf den Intel-eigenen Boards, aber ich denke, jeder externe Hersteller wird weiterhin PCI verbauen.
Das werden sie, aber sie werden halt Zusatzchips einlöten müssen, was unter Umständen wieder Kompatibilitätsprobleme mit etwas zickigerer Hardware bauen könnte. Mal gucken. Gerade so Soundkarten aus dem Bereich Creative machen ja gerne mal Probleme, und wer weiß.
Allerdings, ja. Ja, also von daher, Christoph, wirst du dich dran gewöhnen müssen, dass so einige Schnittstellen wegfallen.
Wie ist da der Trend jetzt quasi? Also wird jetzt aktiv wirklich Floppy-Anschluss, PS2 und so rausgeschmissen, oder gibt es immer noch größtenteils Bots, die den Mist mit dabei haben?
Ja, das ist absolut herstellerspezifisch. Also wenn du dir die Intel-Boards anguckst, die Intel-eigenen Boards, da ist es nicht mehr vorhanden, schon seit Sandy Bridge, spätestens soweit ich weiß. Wie gesagt, da musst du dann gezielt nach den Herstellern gucken. Ich denke, je höherpreisiger, desto mehr, ja, in Klammern unnötige Anschlussmöglichkeiten hast du auch wieder. Ich bin jemand, der seine Boards übersichtlich mag, auch weil ich mir einbilde, dass es dann weniger Probleme gibt. Wie gesagt, musst du spezifisch bei den verschiedenen Herstellern und den entsprechenden Varianten gucken.
Ja, Floppy ist ja generell schon seit ein paar Jahren mehr oder weniger tot. Die Anschlüsse findest du so gut wie gar nicht mehr, außer bei einigen Business-Boards, weil einige Unternehmen sich ja nur durchaus nicht von ihren alten Laufwerken oder ihrer alten Backup-Lösung auf 1,44 Disketten trennen können, warum auch immer. Wenn du unbedingt noch ein Board mit seriellem Anschluss suchst, dann musst du halt auch wieder im Business-Bereich gucken. Ansonsten PCI Express, SATA, mehr brauchst du nicht.
Ich bin ja so froh, dass diese fetten Kabel endlich aus dem Gehäuse raus sind.
Also ich habe mich auch schon mit der Idee angefreundet, mein Diskettenlaufwerk jetzt auch mal in Rente zu schicken.
Ja, oder du kaufst ein externes per USB, das geht ja noch. Das kann man dann sogar noch als Skurrilität durchgehen lassen.
Guck mal, ich bin schon einen Schritt weiter. Ich denke schon drüber nach, in meinem nächsten PC das optische Laufwerk rauszuschmeißen.
Wie, du hast noch ein optisches Laufwerk im PC. Ja,
ich brauch's praktisch nicht, deswegen, ja. Aber manchmal hat man halt doch noch das ein oder andere alte Spiel und wenn man es dann installieren möchte, steht man dumm da.
Oder wenn das Internet ausfällt, was machst du dann?
Ja. Sagt der Mann, der bei der Telekom arbeitet.
Wie kann man sagen, wird es in den nächsten Jahren mit Mainboards weitergehen? Ist da irgendwas im Gespräch, dass die Lanes erweitert werden, sprich, dass da mehr Bandbreite zu PCI Express oder zum Nachfolger kommt? Oder ist momentan auch wieder hier im hauptsächlich Stromeffizienz und halt das Stabilität quasi wichtig?
Ich denke mal, einigen Mainboard-Herstellern wachsen gerade extrem graue Haare, weil sie Probleme haben mit den SATA-Schnittstellen. Die SSDs werden immer flotter. Aber SATA wird nicht schneller und das lässt sich auch nicht so ohne weiteres noch abwärtskompatibel erweitern. Was in Zukunft wohl die größte Neuerung wird, wird dann eben tatsächlich ein schnellerer SATA-Standard oder nein, nicht SATA, ein schnellerer Laufwerkstandard für SSDs, der dann wahrscheinlich sogar direkt über die PCI-Express-Stecker läuft.
Genau. Ja.
Das ist auch so der Bremsklotz im Mainboard überhaupt. SATA ist einfach mal selbst in der aktuellen 6 Gigabit Variante nicht mehr zeitgemäß. Mittlerweile hast du ja auf den Boards PCI Express 3.0. Das heißt, die Brandweite von PCI Express ist schnell. Wenn du eine externe Schnittstelle willst, die flott ist, dann kostet dir ein Board mit Thunderbolt. Da kannst du dann notfalls sogar Grafikkarten extern anschließen, noch halbwegs schnell. Aber Laufwerke intern werden durch SATA so stark gebremst, dass man die fast besser extern per Thunderbolt anschließend eine höhere Geschwindigkeit hat. Daher wird sich da dann was tun. Da gibt's dann Stecker, die eben direkt auf die PCI Express aussetzen.
Die ist dann quasi breit genug, wenn das dann da drüber läuft quasi.
Hast du 15 Gigabit, das sollte eigentlich reichen für den Anfang.
Okay, wieder was gelernt. Wenn wir schon bei Bandbreiten sind, wie sieht's beim Arbeitsspeicher aus? Ist da DDR3 und DDR2 immer noch das Nonplus Ultra?
Noch. Noch, genau. Von Nonplus Ultra zu sprechen, ist jetzt aber gerade beim Arbeitsspeicher ein bisschen Fehl am Platz, würde ich fast schon sagen, denn gerade jetzt bei den Intel-basierten Systemen hat die Rolle vom Arbeitsspeicher sehr abgenommen. Also es gab da letztens einen richtig hübschen Vergleichstest auf einer sehr bekannten deutschen Internetseite, wo sie sämtliche verschiedenen Speichertypen im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit bei Intel-Systemen untersucht haben und es kam eigentlich raus, dass weder die Timings, also von CL7 bis CL9 oder die Megahertz-Zahl angefangen von 1066 Megahertz bis hoch zu 2133, dass das bestenfalls ja messbare Unterschiede ergibt, aber spürbar sind die nicht. Ja, also von daher, was als nächstes kommen wird, das ist DDR4, auch hier wieder Verbesserungen im Effizienzbereich, also eine geringere Voltspannung, eine Stromspannung bei bestenfalls leicht erhöhten Megahertz-Zahlen. Aber letztlich ist jetzt gerade der Arbeitsspeicher kein Flaschenhals mehr am System, das hat sich fundamental geändert. Also da bist du auch mit günstigen Einstiegsmodulen gut beraten.
Sei denn, du kaufst dir einen Trinity-Rechner mit von AMD, dann brauchst du es. Oder genau. Du willst die integrierte GPU nutzen, klar.
Genau, wie gesagt, meine Aussage bezieht sich auf Intel Desktop Systeme, von daher. Und was die Speichermenge angeht, da ist mir mittlerweile gerade auch bei diesen günstigen Preisen bei 8 GB angekommen. Selbst Minimum, die sind ja Minimum bei den Preisen, genau, aber Ob die wirklich schon benötigt werden, steht auf einem ganz anderen Blatt. Man hat sie halt, weil sie sehr günstig sind. Ich würde aber auch behaupten, dass in den nächsten paar Jahren 8 GB noch reichen, außer du machst wirklich sehr, sehr komplexe Arbeiten am Computer und noch viele parallele Anwendungen.
Momentan durch die wirklich genialen Speicherpreise, die ja schon seit einiger Zeit sind, setzen sich auch Lösungen, die man früher so im 386er-Bereich gerne genutzt hat, nämlich eine RAM-Disk wieder durch. Ja. Mein Mainboard-Hersteller war so nett, mir eben ein entsprechendes Tool mitzuliefern, wo ich einen gewissen Speicherteil eben auch als RAM-Disk einlegen kann und dann auch auswählen kann, dass da automatisch zum Beispiel die Temp-Information oder die Temp-Datei oder die Auslagerungsdatei draufgelegt werden. Ist ganz nett. Also wenn man so 16 GB EM-Rechner hat, kann man ja auch mal so 4, 6, 8 GB als RAM-Disk opfern und hat dann eben endlich mal ein Laufwerk im PC, das mit der SSD mithalten kann.
Ich wollte gerade sagen, genau. Das Ganze ist ja aber auch nur dann wirklich spürbar sinnvoll, wenn du noch keine SSD im System hast, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja. Oder du möchtest die SSD ein bisschen schonen, wie zum Beispiel einige Leute ja wegen der Auslagerungsdatei Angst haben, dass die durch ihre Schreibzugriffe eine SSD zu sehr abnutzen würde, wobei das natürlich auch eher, esoterisch ist, man muss dran glauben. Aber selbst wenn man denn so denken sollte und selbst wenn dann mal der Fall eintritt, könnte man eben tatsächlich die Auslagerungsdatei in den Arbeitsspeicher legen. Was natürlich Schwachsinn ist, weil die Auslagerungsdatei soll ja dafür dienen, wenn nicht genug Arbeitsspeicher vorhanden ist, einzutreten. Aber bei Microsoft macht die ja dann, selbst wenn man genug RAM hat, immer noch einige Dinge. Von daher kann man das ruhig nutzen. Also 8 GB Minimum, wenn du noch ein paar Euro über hast und Bock drauf, halt ein bisschen mehr im Rechner zu haben. Oh Gott, 2 8 GB Module kosten nicht die Welt, dann kauf dir 16.
Was ist denn da im Consumer-Bereich momentan so das Maximum, also wo auf einer Stange wie viel Gigabyte drauf sind quasi?
Das sind noch die 8 Gigabyte, ne? pro Riegel.
Ja, pro Riegel sind es noch 8, das heißt, du kannst 32 Gigabyte auf gut ausgestattete Boards kriegen. Wenn du Serverboards nimmst und dann entsprechende CPUs, dann kannst du da auch ein paar Gigabyte mehr verbauen. Würdest du nur teuer.
Ja, das ist klar. Wobei sich da dann auch wieder ein Blick in die Kompatibilitätsliste vom Mainboard-Hersteller lohnt, weil gerade bei Vollbestückung macht doch der ein oder andere Mainboard-Hersteller noch Probleme.
Ja, dann wird gerne gesagt, lieber 2 8 GB Module und keinen Stress haben.
Ja, Christoph, okay. Um deine Frage ganz kurz abzuhandeln, also du geh mal davon aus, dass du, wenn du nächstes Jahr deinen Computer kaufst, da 16 GB DDR3 drin haben wirst, mit 1600 MHz. Denn das ändert sich tatsächlich. Ich glaube, der unterstützte Standard seitens Intel wird auf 1600 MHz erhöht, ohne dass sich das jetzt wirklich spürbar auswirken würde im Vergleich zur aktuellen Situation, wo 1333 MHz unterstützt werden.
Die 2 Euro Aufpreis, die du dann für die höhere Geschwindigkeit zahlst, die solltest du haben.
Arbeitsspeicher kriegst du ja momentan wirklich nachgeschmissen. Also.
Vielleicht hast du ihr Glück und kriegst den wirklich nachgeschmissen und kriegst noch Geld dafür, dass du den endlich die Lager leer räumst.
Ich glaube, so weit sind sie dann doch
noch. Ja, aber kurz davor. Ja, ich hab mir neulich einfach nur aus Spaß mehr RAM gekauft. Eine Frau hat ein Mainboard mit ein Notebook mit einem Llano-Prozessor und da macht eben Dual-Channel im Vergleich zu Single-Channel wirklich einen Unterschied, weil die Grafikeinheit eben den Speicher mitnutzt und höhere Geschwindigkeiten machen da auch sichtbare Unterschiede. Das heißt, ich habe einfach mal 5 Euro, gnadenlos 5 Euro viel Geld für 2 Gigabyte Module Notebook-RAM ausgegeben mit 1333. Drin war ein 4 Gigabyte Modul mit 1066 MHz. Den Geschwindigkeitsunterschied merkst du tatsächlich bei Spielen und im Alltag minimal. Aber 5 Euro für 2 Gigabyte Module, das ist beschissen.
Dann kommen wir nochmal zum Elefant im Raum, der Grafikkarte. Wie anfangs erwähnt, ich bin mit meiner AMD mittlerweile nicht mehr zufrieden. Zum einen Treiberprobleme und zum anderen habe ich so eine Dual-Core-Karte und die macht Crossfire und so weiter. Das macht mittlerweile auch nur noch extrem Probleme. Da muss ich teilweise 1-2 Monate warten, bis die neuesten Application-Profiles sind, dass ich dann überhaupt das Spiel von vor 2 Monaten spielen kann. Deswegen tendiere ich jetzt persönlich zu Nvidia nächstes Jahr. Wie seht ihr das?
Ich sehe immer noch, dass die meisten Probleme bei dir durch die Dual-GPU kommen. AMD selber macht zwar ab und zu immer noch kleine Probleme, aber auch Nvidia ist nicht perfekt. Ja, greif ruhig zu Nvidia. Alleine die Tatsache, dass du dadurch ein besseres Gefühl hast, wird dir einen deutlich absturzfreieren Rechner bescheren.
Also generell stimme ich dem schon mal zu. Man kann vielleicht ein bisschen übertrieben sagen, was Intel beim Prozessor ist. ist Nvidia bei Grafikkarten.
Na, das ist aber sehr übertrieben.
Genau, die Betonung liegt auf übertrieben. Aber zumindest was die Energieeffizienz angeht, meiner Meinung nach, also ich habe mir gerade nochmal die Werte angeschaut, da ist Nvidia durchaus ein Stück weiter vorne. Ja, aber bevor wir weiterreden, solltest du für dich auch erstmal die Frage beantworten, inwieweit ein 3D eine Rolle spielen soll, Christoph, bei deinem nächsten Rechner.
Da ist die Gegenfrage, lohnt sich das mittlerweile schon drüber nachzudenken über 3D?
Ich nutze es schon seit ein paar Jahren. Ich finde es nett, aber ich verkaufe es jetzt trotzdem wieder, weil ich es zu selten nutze. Ist schick, aber ist definitiv kein Must-Have. Ich würde da jetzt nicht unbedingt mehr Geld für ausgeben. Nicht nochmal. Habe ich einmal gemacht.
Ich sehe jetzt momentan auch keine Anwendung dafür. Also ich wüsste jetzt keine Spiele. Klar, ein paar Blu-Rays habe ich mit 3D, aber das reizt mich jetzt nicht deswegen, da unbedingt einen Monitor oder irgendwas anzuschauen.
Die Spiele nutzen es ja quasi automatisch. Gerade bei Nvidia sind die Dinger im Profil alle drin. Egal welches Spiel du startest, was irgendwie eine 3D-Grafik hat, es wird dann auch mit der 3D-Brille dargestellt, mal mehr, mal weniger fehlerhaft. Es sieht selbst bei älteren Titeln teilweise echt gut aus. Ich spiele zum Beispiel gerne mal Flatout 2, was ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, weil das eine extrem geniale 3D-Darstellung hat. Einige Spiele wie jetzt The Witcher zum Beispiel habe ich in 2D, muss ich jetzt ja mir Feinde machen, nicht so toll gefunden. In 3D hatte ich auf einmal Motivation, da muss ich dann zugeben, nicht mit den Grafikhure. Das hat echt Spaß gemacht, dann da wirklich die plastischen Gegner zu haben. Ein paar Sachen sind wirklich ein Mehrwert. Ansonsten nervt es halt, eine Brille auf der Nase zu haben. Und es ist den Aufpreis noch nicht wert. Also wird wohl auch in der Zukunft nicht so sein.
Ja, genau. Letztlich ist es wirklich eine subjektive Sache. Die Frage kannst nur du dir selbst beantworten. Inwiefern du mit einer Brille, egal wie leicht sie jetzt sein mag, auskommst. Ob du dafür bereit bist, den ja sehr hohen Aufpreis für den Monitor zu tragen.
Ja, wobei, sehr hoch geht so, ne? Ich habe einen 24 Zoller, der hat mich neu 160 Euro gekostet. Finde ich jetzt für einen 3D-Monitor nicht so einen hohen Aufpreis.
Das ist dann jetzt aber wirklich ein Einstiegsmodell. Also ich höre jetzt immer wieder in letzter Zeit, dass zum Beispiel dieses Asus-Modell, der VG278, wirklich ein tolles Stück Technik sein soll und er kostet halt 500 Euro für 27 Zoll.
Aber da würde ich das Geld dann tatsächlich lieber in eine höhere Auflösung stecken.
Ja, genau, das meinte ich damit, das musste Christoph für sich selbst beantworten können und am besten erstmal vorher austesten. Viele Leute sind tatsächlich hellauf begeistert von 3D, haben auch die Lust dadurch am Spielen wieder entdeckt. Andere kriegen Kopfschmerzen davon oder haben ein Problem damit, die Brille auf der Nase rumzutragen. Deswegen probier es am besten selbst aus und entscheide dann, kommst du damit klar und willst du den Aufpreis dafür tragen. Solltest du dich für 3D entscheiden, dann muss man Stand heute tatsächlich zu Nvidia tendieren. Ich weiß nicht, Dennis, siehst du das genauso?
Ja, das ist nicht nur Stand heute, das wird auch Stand morgen und übermorgen so sein. Ein AMD setzt da auf offene Lösung, Nvidia macht es proprietär, aber dafür mit einer richtig guten Unterstützung. Und bei AMD ist es einfach zu viel Gefrickelei. Man muss sich eine Software dazu kaufen, die dann den 3D-Kram überhaupt erst macht. Nee, wenn 3D, Nvidia. Wobei ich persönlich lieber zwei andere Trends viel, viel spannender finde als 3D. Das ist schon fast wieder ausgeleiert. Wenn 3D, dann würde ich in Zukunft gucken, wie sich das Ganze mit den Videobrillen weiterentwickelt. Da hast du dann nämlich tatsächlich für jedes Auge einen getrennten Monitor und hast nicht das Problem mit dem sogenannten Ghosting, dass eben die 3D-Informationen nicht so gut dargestellt werden, sodass sich da Geisterbilder bilden. Und du siehst dann einige Figuren eben so mit so einem Schemen zweimal auf dem Bildschirm, das nervt. Bei den Videobrillen hast du es nicht und du hast eine extrem große Darstellungsfläche, obwohl der Bildschirm nur so ein knappes Zoll groß ist, weil er eben direkt in deinem Auge sitzt. Und wenn man eh schon eine Brille auf hat, was man bei 3D ja hat, hätte man bei der Videobrille eben gleich den Monitor in der Brille mit dabei, ohne dass es viel schwerer ist. Und hat im Falle von einigen etwas hochentwickelteren Geräten zumindest das Gefühl, auf einen 60, 70 Zoll Bildschirm aus ein paar Meter Entfernung zu gucken. Das ist schon cool. Ist nichts zum Arbeiten, aber für Spiele ist es extrem genial.
Ja, das ist definitiv auch der nächste Schritt. Also so gesehen muss man eigentlich den momentanen 3D-Stand als Übergangsstatus betrachten. Ja. Aber ich denke jetzt mal, wir reden von 2013 und vor allem von erschwinglicher
Technik. War 2013 nicht das Jahr, wo das Oculus Rift rauskommen sollte, das die bei Kickstarter erfolgreich finanziert haben? Und die Alpha von Star Citizen von Chris Roberts, die das Ding unterstützen soll.
Die Prototypen, die jetzt von der Oculus Rift entweder schon raus sind oder demnächst rausgehen, die können schon mit Doom 3 getestet werden.
Also das wird definitiv gut, jetzt vielleicht nicht unbedingt nächstes Jahr, aber da das Ganze ja wieder ein 3D-Standard ist, denke ich mal, dass es dann gar nicht mehr so verkehrt ist, eben gleich auf 3D Vision zu setzen, weil Nvidia mit 3D einfach deutlich mehr Erfahrung hat und offenbar auch die fähigeren Programmierer zum Unterstützen von solchen Sachen. Das heißt, wenn du, selbst wenn es nicht 2013 ist, sondern 2014, 15, 16, irgendwann mal aus so eine Brille setzen möchtest, würde ich dir tatsächlich raten, kauf dir eine Nvidia-Grafikkarte. Einfach weil die jetzt den 3D-Part davon schon deutlich besser unterstützt, um dann wieder mal den Weg zurückzuspinnen zur Grafikkarte. Ja. AMD hat da halt einfach nicht die Erfahrung. Die schmeißen offenbar ihre Programmierer raus und sehen nicht so ganz, dass sie gerade in dem Bereich extrem nachzuholen haben.
Und wenn ich jetzt auf 3D verzichten möchte, erstmal immer noch Nvidia oder?
Ja, ich sehe den Unterschied zwischen Nvidia und AMD auch bei der Effizienz zwar auch, aber finde ihn jetzt nicht so gewaltig. Zwischen der 680 und der 7970 GHz Edition sind es knapp 50 Watt Unterschied, unter Volllast. Das ist zwar auf den ersten Blick viel, aber da muss man bedenken, dass man ja, wenn man den Rechner so alltäglich nutzt, nicht unbedingt immer Volllast fährt. Und im Idle ist AMD sogar ein Vorteil teilweise, zumindest wenn der Rechner gerade keinen Bildschirminhalt zeigt. Das heißt, wenn der Monitor in Standby geht, können die AMD-Grafikkarten sich quasi fast komplett ausschalten. Dann geht sogar der Lüfter aus. Und es wird nur noch der PCI-Express-Bus mit Strom versorgt. Das heißt, die Dinger brauchen 3 Watt. Da kommt Nvidia nicht ganz hinterher. Die brauchen dann da 15, 16 Watt. Klingt in Prozenten deutlich beeindruckender. 1000% mehr. Na egal. Ist aber auch eher zu vernachlässigen. Also greif ruhig zu einer Nvidia-Karte. Da wird nächstes Jahr der Vollausbau vom Kepler wahrscheinlich auf dem Plan stehen. Im Jahr danach dann irgendwann der Nachfolger. Schnell wird's auf jeden Fall.
Also generell ist 2013 bei den Grafikkarten auch eher so ein Übergangsjahr. Dennis hat es schon angesprochen. Wirklich interessant wird's dann erst mit Maxwell. Der kriegt dann auch wieder eine kleinere Fertigungsbreite. Von daher, nächstes Jahr gibt's einen Kepler-Refresh. Und ja, also ich nehme dann meine Aussage von vorhin nicht zurück, aber ich schwäche die durchaus wirklich ab. Was mir aber an Nvidia wirklich besser gefällt als an AMD, sind einfach die, ich sage immer, sekundären Fähigkeiten der Grafikkarte. Also du hast das Physics, du hast CUDA, du hast die bessere 3D-Unterstützung, du hast, stand heute, den besseren Treiber-Support. Das sind alles so kleinere Faktoren, die für viele Leute nicht wichtig sind, aber die in der Summe einfach ein stimmigeres Gesamtpaket abgeben. Dann kommen noch Lautstärke, die Lautstärke-Disziplin mit rein, was bei Einzelkarten meiner Meinung nach auch eher für Nvidia spricht. Aber das sind Dinge, die musst du dann wirklich, wenn es soweit ist, vergleichen. Aber meine Seite rät momentan tatsächlich zu Nvidia, weil das Gesamtpaket wirklich das Bessere ist.
Ja, da du nächstes Jahr definitiv High-End kaufen willst, tippe ich auch, dass Nvidia da das bessere Paket bietet, denn was die jetzt gerade mit den Serverkarten vorgestellt haben, ist ja quasi der Vollausbau vom Kepler mit mehr als 2000 Shader-Einheiten. Das sieht schon extrem schnell aus. Wenn das Ding auch nur so ansatzweise in den Desktop kommt, dann wird es rasant, während AMD mit seinem Refresh ja wahrscheinlich nur so 15-16% mehr Leistung haben wird. Ich tippe mal, dass nächstes Jahr sich dann die Leistungen zwischen Nvidia und AMD wirklich noch weiter ausdehnen. Das heißt, Nvidia schneller, AMD wieder ein bisschen im Hintertreffen. Wer jetzt momentan allerdings einen Rechner kauft, dem würde ich tatsächlich zu einer AMD 7850 raten. Die gibt es für 150 Euro teilweise. Eine schnellere Grafikkarte kriegt man für das Geld aktuell zumindest nicht. Und kriegt dann sogar noch Far Cry 3 dazu, was ja auch kein unbedingt schlechtes Spiel ist.
Jetzt hast du eine interessante Sache noch angesprochen, Dennis, was ich mir nämlich von Christoph speziell ein bisschen überlegt habe, auch vor dem Hintergrund der Next-Generation-Konsolen, die ja, ich sag mal, Ende 2013, Anfang 2014 rauskommen. Du hast gesagt, er würde sich eine High-End-Grafikkarte kaufen zu seinem neuen Rechner. Wäre es unter Umständen nicht besser, er kauft sich übergangsweise nur eine Mittelklasse-Grafikkarte und wartet dann, bis auf dem PC die Next-Generation-Titel angekommen sind und steigt dann um auf Maxwell oder möglicherweise sogar bis dahin schon den Maxwell-Nachfolger?
Sagen wir es so, ich würde generell nicht raten, die schnellste Karte zu kaufen, die zum Release rauskommt oder dann zum Kauf rauskommt. Wie jetzt momentan würde ich mir keine 680 kaufen, GTX, sondern eine 670. Die Leistungsunterschiede sind minimal, aber der Preisunterschied ist absolut spürbar. Bei der Mittelklasse kannst du dann wieder dauern. Wer weiß, ob dann, wenn Christoph sich seinen Rechner kaufen will, überhaupt schon brauchbare Mittelklasse-Karten rauskamen oder gehobene Mittelklasse. Momentan hat es ja auch echt lange gedauert. Da kam erst im Spätsommer, Herbst von Nvidia überhaupt eine GTX 660 Ti und 660. Haben die Leute ewig darauf gewartet und sich vorher aus Frust schon fast AMD gekauft. Bleiben wir mal bei der Namensgebung und gehen wir mal davon aus, dass die Karten dann GTX 670, statt 670 eben 770 heißt. Würde ich sagen, kauft ihr keine 780, sondern eine 770 und warte auf den Zeitpunkt, wo du sie geschickt verkaufen und dir den Nachfolger kaufen kannst, ja, schon. Aber eben nicht die Mittelklasse, sondern schon die, ja, die untere High-End-Klasse, wie nennt sich das? Performance-Klasse. Aber wie gesagt, die potenzielle 770, wenn man dann nach der aktuellen Namensgebung weitergeht, dürfte, wenn Nvidia sich nicht arg ändert, wahrscheinlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, wenn man gleich beim Kauf eine gute Leistung will. Während die 780, wenn es denn so heißt, wahrscheinlich erstmal überteuert ist.
Also ich würde fast schon, ich muss es ehrlich sagen, wahrscheinlich schon die 760 vorziehen. Also ich,
ja, wenn sie denn kommt, das ist ja das Problem.
Genau, wenn sie denn kommt. Weil faktisch ist es momentan so, dass du nahezu jedes Spiel in den Voll-HD und Kantenglättung mit auch mit einer 660 problemlos über 30 Frames spielen kannst.
Ja, ich hab jetzt halt diese neue Kristallkugel bei eBay ersteigert, ne? Und die Kristallkugel sagt mir, Nvidia benennt extrem furchtbar gerne alte Grafikkartenmodelle in tolle neue Namen um. Meine Kristallkugel sagt mir, wenn 760 früher als im August auf den Markt kommt, dann wird es eine umbenannte 670.
Ja, das kann natürlich tatsächlich sein. Ja.
Und da wird sich nicht allzu viel tun, weil keine neue Fertigungsprozesse, vielleicht ein neues Stepping, aber es wird nicht lebenswichtig der Unterschied sein. Da kann man sich also auch eine billige 670 kaufen. Daher glaube ich jetzt noch nicht dran, dass eine 760 entweder vor Oktober nächsten Jahres überhaupt kommt oder ausreichend flott ist. Daher würde ich da persönlich abraten. Aber ne, Kristallkugel, eBay, keine Rückgaberechte und so.
Jetzt haben wir schon über 3D gesprochen, da kam natürlich auch das Thema Monitor auf. Ich habe momentan noch einen 4:3 Monitor hier stehen, also ich, klar, Hauptmonitor habe ich einen 16:9, so 24 Zoll.
Röhre oder?
Aber ich würde natürlich auch...
Röhre oder TFT?
So schlimm ist es dann doch noch.
Oh Gott, die guten alten Netzwerkpartys, wo man seinen High-End 21 Zoll Iyama Röhrenmonitor mit sich rumgeschleppt hat. Das sind Erinnerungen. Toll, toll. Was war ich stolz auf das Teil, Herr?
Ich habe eine tolle Anekdote. Ein Kumpel hat seinen 19 Zoll Röhrenmonitor mal nur am fest verlöteten Monitorkabel über den Rücken geschwungen und ist mit seiner Mofa zu mir gefahren, um das zu spielen. Die ganze Zeit mit dem Monitor am Kabel auf dem Rücken dran.
Ja, also prinzipiell, das sind jetzt auf jeden Fall zwei ältere Monitormodelle. Also selbst der Hauptmonitor kann noch kein HDMI. Und das ist natürlich auch blöd, wenn ich hier mit der Xbox kann ich nur in 720p zocken und so weiter. Und da war eben die Idee, dass ich den 4:3 in Rente schicke. Und wenn wir jetzt schon beim Thema 3D sind, wie sieht das da aus? Wenn ich jetzt, sagen wir mal, dann 2014 auf 3D umsteigen will, wäre es dann schon sinnvoll, quasi vorab einen Monitor zu kaufen? Oder sind die von der Qualität immer noch relativ fragwürdig
teilweise? Also, jetzt machst du wirklich einen Pass auf. Ich sage das deswegen so dramatisch, weil ich mich gerade privat deswegen auch informiere. Es ist bockschwer, da eine richtige Entscheidung zu treffen. Also wenn du über 3D redest, musst du dir darüber im Klaren sein, dass es eigentlich zwei Herangehensweisen gibt. Die naheliegendste für PC-Spieler ist die über 3D Vision. Da haben wir es ja schon drüber gehabt. Dann bist du automatisch auch an 120 Hertz Monitor gebunden, der 3D Vision zertifiziert ist. Davon gibt's momentan nicht viel. 3-4 Modelle. Das wäre die naheliegendste, ja, Variante. Und dann gibt's eben noch die andere Variante. Es gibt ja auch viele Fernseher mit 3D Unterstützung. Und da wird's dann kompliziert. Das geht nämlich nicht so ohne weiteres, dass man Fernseher, lassen mal 32 Zoll beispielsweise groß sein, an einen PC anzuschließen und dann einfach in Voll-HD 3D zu spielen. Das geht nicht. Warum? Weil HDMI 1.4a leider zu beschränkt ist. Von daher, auch hier wieder musst du selbst wissen, welchen Weg du gehen willst. Und vor allem, dann gibt es ja noch den zweiten Trend mit den steigenden Auflösungen. Das ist die große Frage, inwieweit sich das und wie schnell sich das vor allem auf den PC-Markt durchschlagen wird. Also wenn man guckt, dass jetzt mittlerweile schon kleine Tablets eine Auflösung von 2560 mal 1600 haben und der normale Standardmonitor mit 24 oder 27 Zoll immer noch bei Voll-HD herumhängt, dann kann es eigentlich nicht mehr lang dauern, bis sich da was tut.
Du meinst, dass der Trend dann quasi wieder zum Single-Monitor geht, nur mit riesiger Auflösung?
Ich meine, dass es momentan sehr viele Möglichkeiten im Bereich Monitor gibt, wo du vorher wissen musst, was du willst. Also ich finde beispielsweise auch Multimonitor-Setups eine richtig tolle Sache, ob das jetzt mit oder ohne 3D ist, aber einfach mal drei Monitore nebeneinander zu haben, das ist eine ganz neue Erfahrung. Wie gesagt, das Ganze dann geht auch noch mit 3D, dann brauchst du aber eine mächtig starke Grafikkarte, besser noch zwei. Also von daher, was ich sagen will, die Möglichkeiten sind momentan sehr, sehr vielfältig und da musst du vorher wissen, was du willst.
Also ich würde sagen, in den nächsten Jahren wird es mit höheren Auflösungen endlich mal mehr werden. Es geht jetzt schon los, dass immer mehr Hersteller eben Monitore mit 2560 mal 1600 oder 1440 vorstellen. Gerade mit 27 Zoll, wo ja die 1920 mal 1080 absoluter Schwachsinn waren, ehrlich gesagt. Das heißt, die Auflösungen werden höher und das wird in den nächsten Jahren in dem Bereich wirklich extrem nach oben gehen, weil die Monitorhersteller jetzt ihre Fertigung wirklich auf die höheren Auflösungen umstellen. Das nicht nur bei Tablet-Displays, wo wir schon bei 10 Zoll bei 2560 mal 1600 sind beim Nexus 10. Ist ja schon fast pervers, ist von der Pixeldichte, sondern eben auch bei 24 und 27 Zoll. Mein Tipp, 27 Zoll nächstes Jahr mindestens 2560er Auflösung. Das kleinere ist Schwachsinn. Gerne auch ein 27er und ein 24 Zoll Bildschirm gleichzeitig, weil es einfach noch mehr Platz bietet und ich zum Beispiel nicht mehr ohne einen zweiten Bildschirm arbeiten möchte und am besten noch mit einem dritten. Ich habe da mal noch mein Notebook.
Genau, meine Meinung.
Es ist eine ganz andere Art. Also man kriegt viel mehr drauf. Man kann, wenn man denn damit arbeitet, deutlich mehr Recherche treiben auf anderen Fenstern und. Auch beim Spielen, wenn du drei Bildschirme hast, kannst du wirklich einen Mehrwert bieten. Du brauchst natürlich eine flotte Karte. Auflösung würde ich vor 3D setzen, auf jeden Fall. Also wenn neuer Monitor, wenn der 120 Hertz zufällig mit unterstützt, nimmt, ist nett. Einige Leute sehen sogar den Unterschied in der Smoothness. Ich nicht. Hab's halt trotzdem. Wenn er nicht, dann lass es. Anschlussart HDMI als Sekundäranschluss ist okay, kann aber eben mit den hohen Auflösungen nur wirklich bedingt umgehen. Das heißt, für den PC bleibt weiterhin nur Link DVI oder DisplayPort, was wahrscheinlich in Zukunft sinnvoller ist. Ja, und von der Größe, je mehr, desto besser. 27 Zoll finde ich für einen Schreibtisch schon eine gute Sache. Es passt noch drauf und bringt echt Spaß. Ich habe einen 27 Zoll aus Platzgründen leider eintauschen müssen gegen einen 24er. Und jedes Mal, wenn ich dann 27er wieder sehe, dann gucke ich sehr neidisch und es rinnen so leichte Speichelfäden aus dem Mundwinkel.
Christoph, darf ich schnell meine eigene Erfahrung teilen? Also ich sitze jetzt seit über 3 Jahren an einem 42 Zoll Fernseher am Schreibtisch. Aber du wirst lachen, die ersten 2 Wochen war ich natürlich zutiefst beeindruckt, aber dann, man gewöhnt sich furchtbar schnell dran. nee, es ist wirklich so, aber auch meine Gäste, die sind im ersten Moment sagen so, ach du Scheiße, du bist total verrückt. Aber dann spiele ich eine Runde FIFA mit denen und nach dem zweiten Spiel merken sie es gar nicht mehr. Also von daher, ich will zwar gar nicht wissen, wie schlecht meine Pixeldichte ist,
aber unter 100. Hier, unter 100.
Ja, mit Sicherheit, ja. Aber ich muss auch sagen, ich sehe keine ausgefransten Schriften oder Pixel. Also da muss ich mich wirklich schon drauf konzentrieren. Ist vielleicht auch wieder eine subjektive Geschichte.
Du hast ja nicht mal deinen Pixelfehler gesehen.
Ja, nicht mehr drauf. Also ich persönlich mag es halt, wenn ich auf dem Bildschirm auch ein bisschen mehr drauf kriege. Und wenn du nur 1920 mal 1080 Pixel hast, dann kriegst du halt auf dem 42-Zoll-Bildschirm genauso viel drauf wie auf dem 22-Zoll-Bildschirm.
Genau, natürlich, ja.
Nur halt größer. Naja, ob das, ich weiß nicht. Also da hätte ich dann bei 42 Zoll schon gerne eine 4K-Auflösung, das wäre schon geil.
Ja, die gibt's ja leider noch nicht, beziehungsweise kostet äußerst viel Geld und ist noch ein Prototyp-Status.
Die 10.000 Euro hast du überall, ne?
Ja. Ja, aber also generell, ich stimme dem eigentlich auch zu. Eine hohe Auflösung ist mit Sicherheit was äußerst Praktisches, mit Sicherheit auch praktischer als 3D, allein schon, weil du im Alltag mehr hast.
Ja, ich habe das Gerücht gehört, dass Christoph so ein Icon-Junkie ist unten in der Taskleiste. Also in der
ja, ich habe schon gesehen, ja.
Du würdest 3000 Programme wahrscheinlich auf ein Drittel des Bildschirms bekommen und hättest noch nie mal Platzprobleme.
Ja, die Frage ist, ob ich in Windows 8 nicht einfach dann quasi die Metro-Oberfläche benutzen kann.
Ich halte mich raus,
um und sonst
plagt mich Microsoft. Ja, du musst dann halt, wenn du deine ganzen Programme da in der Metro-Oberfläche hast, musst du wahrscheinlich erstmal eine Stunde lang durch die Gegend wischen, bis du am Ende bist.
Da sind wir wieder beim Multimonitor-Setup.
Ja, genau. Deine zuletzt installierten Programme sind dann auf Bildschirm Nummer 35.
Abschließende Frage zum Monitor. Monitor ist ja nichts, was man jedes Jahr wechselt. Das reden wir ja wirklich von normaler Nutzungsdauer, so 5 Jahre, also 3 bis 5 Jahre, sagen wir großzügig. Ist es dann wirklich sinnvoll, nächstes Jahr schon zuzuschlagen, oder ist jetzt wirklich so die Zeit, lieber erstmal abwarten, was jetzt noch kommt?
Ich würde dir raten, schau dir den Markt im März, April, Mai 2013 erstmal an. Wenn es bis dahin hochqualitative Monitore mit hoher Auflösung gibt, würde ich ja die an erste Priorität setzen, erstellen, also höhere Auflösung, Priorität 1. Was ich dir auch empfehlen würde, wäre ein zweiter Monitor, vielleicht sogar ein dritter, weil das auch die Produktivität steigert und zeitgleich auch den Spielspaß erhöht. Und ja, wenn es dann noch im Budget liegt, könnte man an dritter Stelle noch das 3D setzen, aber ich glaube, dann sprengt es ein bisschen den Geldbeutel.
Ja, ganz ähnlich. Als Erstbildschirm 27 Zoller mit 2560x1600 Pixel, wenn du ihn kriegst, bezahlbar, aber würde ich wirklich Priorität setzen. Als Zweitbildschirm dann vielleicht noch ein 24 Zoller daneben und wenn du noch Geld hast, einen dritten.
Ist es nicht sinnvoller, dann noch tatsächlich dreimal dieselben Monitore zu kaufen? Allein schon wegen...
Möchtest schon mal damit arbeiten, nicht?
Ja. Ja, genau, weil ich, soweit ich weiß, brauchst du für Nvidia Vision Surround dreimal dieselben Monitore. Ne?
Womit wir wieder beim Vorteil für AMD wären. Nein, klar, wenn man damit zocken möchte, dreimal den gleichen Bildschirm, was aber arg ins Geld geht. Wenn es zum Arbeiten ist, 2 Bildschirme, einen kleineren, einen größeren. Aber ohne würde ich persönlich nicht mehr arbeiten wollen. Sogar bei meinen Eltern, wenn ich da mal Besuch mache, ja, habe ich mir dann einen 2. Bildschirm auf den Dachboden gestellt, den ich dann runterhole und an mein Notebook anklemme, weil ich nicht mehr nur mit einem Bildschirm arbeiten kann. Man gewöhnt sich so dran, Sachen auszulagern. Eigentlich geht's nicht mehr ohne.
Also ich würde dir empfehlen, du gewinnst bis dahin im Lotto und kaufst dir dann 3x42 Zoll große Fernseher mit OLED, 4K und autostereoskopischem 3D.
Haben wir jetzt Grafikkartenmonitor abgeschlossen. Jetzt fehlt noch ein Stiefkind von dir, Dennis. Ui. Die Soundkarte. Hat sich da irgendwas getan?
Ich bin ein bisschen sauer auf Creative. Ich warte jetzt quasi schon seit 3 Monaten auf ein Testmuster zur Soundblaster Z, dem, ja, kann man es den Nachfolger nennen, dem quasi Nachfolger zur Wacom 3D. Die ja eigentlich nur ein Rückschritt von der X-Fidelity ist. nein, also bei Soundkarten hat sich nur relativ wenig getan. Wenn du denn eine Soundkarte willst, mit entweder dem X-Fi-Chipsatz, aber nicht von Creative, damit du die besseren Treiber hast, oder von Asus waren die, oder? Die
Xona.
Die, ja, genau. Nimm sowas. Ist zwar dann auch in Anführungszeichen nur in den meisten Fällen via Chipsatz, bei den höherpreisigen Modellen dann nicht mehr. Aber klanglich sind die auch sehr gut. Aber in den meisten Fällen, denke ich mal, wirst du zumindest mit einer Onboard-Chip zumindest auskommen.
Du wirst doch jetzt hier nicht sagen, dass man nur ein Onboard braucht.
Also bitte. Ja, nie. Ungern. Aber es ist tatsächlich so, dass Onboard immer weiter aufholt und sich bei den Soundkarten wenig tut. Gut, ich bin jetzt auch nicht so der große Freund von Windows 8 und Windows 8 hat ja nur wieder Hardware-Sound. Allerdings haben so Hersteller wie eben Creative bisher noch nicht allzu sehr den Mund aufgemacht, ob sie das und wie sie das nutzen wollen. Das verwirrt mich ein bisschen. Und ich denke mal, wenn Microsoft ankündigt, endlich wieder Hardware-Sound zu unterstützen bei Windows 8, also Beschleunigungen für richtige Soundkarten wie eben die X-Fidelity, dann wäre doch der Job von einer Firma wie Creative, ihren ERX-Standard endlich mal wieder zu promoten. Und zwar im Rahmen der Windows 8 Vorstellung. Die haben kein Wort darüber verloren. Nichts. Ja. Es tut sich gar nichts. Es kommen keine Pressemitteilungen. Es tut sich nichts. Die Stormblaster Z verschiebt sich immer weiter und. Ich habe das Gefühl, Creative hat den Bereich mehr oder weniger abgeschlossen. Die machen es meiner Meinung nach, wenn die so weitermachen, nicht mehr lange. Und die waren bisher immer zumindest diejenigen, die die Innovation nach vorne getrieben haben, wenn es denn welche gab.
Ja, also was ich jetzt dazu noch sagen kann, mir fallen auch zwei, drei Sachen ein, zur neuen Set-Generation von Creative, also einen Test habe ich schon gelesen, die soll wohl tatsächlich softwareseitig, ja, wie auch hardwareseitig, immer noch ein bisschen abgespeckt sein im Vergleich zur sehr guten Soundkarte der X5.
Ja, was kein Wunder, es ist ja im Prinzip immer noch der Wacom-Chip drauf.
Ja, genau. Was ich aber jetzt widersprechen muss, angeblich sollen die Treiber für diese neue Set-Grafikkarte, sage ich schon, Soundkarte, tatsächlich deutlich über dem bekannten Creative-Niveau liegen. Also die müssen weitgehend fehlerfrei laufen. Ansonsten die Frage, Onboard oder ja externe Soundkarte, das ist halt so eine kleine Philosophiegeschichte. Fakt ist, gerade wenn du deine Anlage oder deine Boxen digital anschließt, dann gibt es die Fraktion, die sagt, da hört man gar keinen Unterschied mehr, weil digital ist halt mal 1 oder 0. Performance-technisch nimmt sich auch nicht mehr viel, weil die Prozessoren mittlerweile so ja leistungsfähig sind, da macht es nichts mehr aus. Letztendlich bleiben also nur die ganzen Soundverschlimmbesserer, die Creative beispielsweise sehr gut anbietet, meiner Meinung nach. Also ich möchte nicht auf dieses CMSS 3D verzichten. Das habe ich wirklich lieben und schätzen gelernt. Von daher auch wieder eine Sache, die du subjektiv entscheiden musst. Also ich kenne ja dein Setup zu Hause und du bist jetzt niemand, der wirklich seine 5.1-Anlage ja ständig richtig aufgestellt hat. Du würdest unter Umständen den Unterschied zwischen Onboard und einer externen Soundkarte gar nicht raushören, auch wenn es eine Xona ist, meinetwegen von Asus. Wäre vielleicht also ein Punkt, wo du ja knapp 100 Euro sparen könntest. Ich persönlich würde mir aber trotzdem immer wieder eine externe kaufen, aber ich nutze auch meine Anlage hier wirklich durchgehend zum Musik hören und ich mag auch die Funktionen, die mir Creative anbietet, um ja die Qualität zu ja, verändern. Ich sage immer bewusst verändern. Für die einen ist nämlich eine Verschlimmerung, für die anderen tatsächlich eine Verbesserung. Ist eine Geschmackssache, eine Philosophiefrage. Ob du das raushörst, den Unterschied, musst du selbst wissen. Ich würde behaupten, nein. Und wie eben auch schon gesagt wurde, EAX scheint unterzugehen, zumal viele moderne Spiele sowieso Dolby Digital Up House unterstützen und das EAX gar nicht mehr so ja, die breite Unterstützung findet.
Zu meiner Verteidigung, ich habe einfach schlicht nicht die Möglichkeiten, hier die hinteren Boxen richtig aufzustellen.
Ja, ich kenne das. Ich merke bei mir, je mehr sich mein Setup hier ändert, desto eher reicht mir Onboard. Ich habe früher ein eigenes Zimmer gehabt für den PC, da waren dann eben auch Raumklangboxen und. Da war Creative und oder generell eine Soundkarte, eine separate Soundkarte einfach Pflicht. Und genau. Da hingen dann auch die Teufelboxen eben dran und da hast du den Klangunterschied wirklich massiv gespürt. Jetzt momentan muss ich durch mehr werdenden Nachwuchs immer mehr auf lauten Klang verzichten. Hab nur noch Stereo-Lautsprecher dran und eben die meiste Zeit höre ich über Headset. Und da findest du ja kaum noch welche, die Klinkenstecker haben. Die meisten haben zwangsläufig USB und damit eine eigene Soundkarte eingebaut. Finde ich ein bisschen schade, aber wenn man denn tatsächlich ein Headset nutzt mit USB und das die meiste Zeit nutzt, kann man auf eine Soundkarte eh komplett verzichten, denn die wird dann ja eh die meiste Zeit deaktiviert. Wenn man aber wirklich Lautsprecher hat und die auch nutzt und Surround-Lautsprecher hat, die dann auch ein bisschen besser sind und die auch gut aufbaut, ist eventuell eine Soundkarte wie jetzt die kommende Set, wenn sie dann kommt, wo ganz sinnvoll. Ich habe hier jetzt schon seit Ewigkeiten warte ich auf ein Testmuster, aber es kommt nichts. Ich weiß nicht, wo der Test herkommt. Ich habe da noch nichts bekommen.
Das war auch von der GameStar, also da ist hier schon getestet worden, kannst du auch googeln.
Echt?
Naja, ist aber auch sogar schon 2-3 Monate her, also ja, die hatten da wohl schon ein Muster.
Okay, dann werde ich mal schimpfen.
Weil du hast ja da Verbindungen, genau. Lass dir das Muster davon Dave schicken. du hast ja auch gerade eben noch die Headsets angesprochen. Jetzt, Christoph, soweit ich weiß, bist du kein exzessiver Headset-Nutzer. Aber ein Argument für Nutzer, die wirklich auf hochqualitative ja, Headsets setzen, angeblich, ich kann es auch nicht bestätigen, ich bin ja selbst keiner, der Headsets nutzt, muss beispielsweise Creative die Qualität von Raumgangssimulationen mit Kopfhörern stark verbessern. Das wäre jetzt auch noch ein Argument für eine externe Soundkarte. Soweit ich weiß, bei dir aber nicht relevant.
Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, ob ich den Unterschied höre. Der einzige Fall, wo mir jetzt tatsächlich einfällt, ist, ich höre auch sehr oft einfach MIDI oder Mod-Files. Und da merkt man halt dann doch schon den Unterschied zwischen der Onboard-Soundkarte und der Wiedergabe von der richtigen Creative Sound X-File.
Na gut, dann investieren 50 Euro, aber dann musst du nicht das teuerste nehmen.
Wie ich euch jetzt verstanden habe, ist eigentlich im Prinzip, sollte ich weiter die alte X-File benutzen und nicht
PCI oder irgendwas PCI Neues Express, welcher ist die? Oder nimm die weiter.
Das ist ja, schon die PCI genau, Express.
Sogar der Wacom 3D und der Z höchstwahrscheinlich sogar überlegen. Also auf jeden Fall weiter nutzen dann.
Gut. Was haben wir denn noch offen? Ich habe da so ein Thema im Hintergrund.
Na, endlich.
SSDs.
Langsam, fehleranfällig, gehen nach 3 Wochen kaputt und, ach nee, Moment, das waren Festplatten, stimmt.
Ja, was soll man da so großartig sagen?
Kaufen.
Ja, fertig, warte mal. Nächster Punkt bitte.
Es ist ja momentan nicht nur SSD, sondern es geht ja auch der Trend hin zum eigenen NAS-Server, sprich, dass man irgendwo einen Server hinstellt, der 1 Terabyte reinpackt und den damit benutzt und dann in der eigenen Computer einfach nur noch SSD rein.
Ja, die Idee also hat wohl bitte von uns geklaut hier. Ist ja nicht also, so, dass wir am Montag schon geprobt
haben. Gerade wenn es um Medien geht, wie Filme, Musik, Fotos, spätestens immer mehr als einen PC oder ein, nennen wir es mal, Mikrochip-betriebenes Endgerät, da zählen dann halt auch Tablets oder Smartphones oder von mir aus auch Konsolen mit dazu. Wenn man mehr als ein solches Gerät nutzt, wäre es fast schon unsinnig, keine Netzwerkkarte zu benutzen. Du kannst die gleiche Filmsammlung, ohne dass der PC eingeschaltet sein muss, an deiner Xbox nutzen, an der PS3 nutzen, am Tablet, am Smartphone, am Notebook, am Rechner und musst die Daten nur einmal speichern und nicht zigmal, musst nicht auf irgendwelche CDs kopieren oder auf USB-Sticks oder all den Stress, den man sich vor ein paar Jahren noch machen musste und den sich einige Leute leider heute noch machen. Moderne Netzwerkkarten sind schnell, da kannst du dann auch tatsächlich mit 70, 80, 90 Megabyte pro Sekunde drauf kopieren. Zum Auslagern von wirklich großen Dateien wie eben Filmen ist es einfach absolut genial. Du hast bei den besser ausgestatteten Modellen sogar Cloud-Funktionen, wenn dann dein Internet schnell genug ist und du ein Smartphone hast, kannst du da eben Apps runterladen, mit denen du dann unterwegs drauf zugreifen kannst. Und dann quasi deine eigene Dropbox auf deiner eigenen Festplatte aufmachst. Es führt eigentlich kein Weg dran vorbei, wenn man eine entsprechende Film-, Musik- oder Fotosammlung hat. Ich habe hier bei mir zu Hause ja nun doch einen etwas größeren Hardware-Fuhrpark. Das heißt, ich habe 2 Notebooks, meine Frau hat ein Notebook, wir haben Tablets, wir haben Smartphones, Rechner. Da geht's natürlich ohne NAS gar nicht, ohne Netzwerkplatte. Wenn da jeder die Fotos, die er jemandem zeigen möchte, aus seinem Rechner auch nochmal hat, dann kommst du sofort durcheinander und hast auf dem einen Rechner Fotos mehr als auf dem anderen. Da gehen automatisch Fotos verloren, wenn irgendwo mal ein Rechner neu installiert wird. Das hast du auf der Netzwerkplatte nicht mehr. Da hast du die Daten immer zentral und ist wahrscheinlich dann immer am neuesten Stand. Spiele darauf installieren würde ich nicht. Das heißt, dafür brauchst du noch genug Platz im Rechner. Und auch da habe ich jetzt ja wieder das Gerücht gehört, dass da alleine dein Steam-Ordner doch schon einige Gigabyte groß sein soll. Ja, gibt 2 Lösungen. Netzwerkplatte extern ist auf jeden Fall ein Tipp, klar, zum Auslagern von Fotos, Videos, Musik. Intern kannst du entweder auf entsprechend große SSDs setzen und entsprechend viel Geld ausgeben. Oder du nutzt eben die von Intel gebotene Möglichkeit des SSD-Cachings und benutzt eine SSD als schnellen Zwischenspeicher für eine Festplatte, was für dich dann keinen großen Unterschied macht. Du siehst nicht, dass deine Festplatte von der SSD beschleunigt wird. Du hast nicht das Problem, dass du überlegen musst, welche Dateien du wohin legst. Du speicherst einfach alles wie gewohnt auf die Festplatte. Nur der Rechner erkennt durch eben die installierte Caching-Software, Intel Rapid Storage nennt sich das, der erkennt eben, welche Dateien öfter genutzt werden und legt die dann automatisch in Ruhezeiten auf die SSD. Deshalb, wenn du gerade aktuell zum Beispiel viel Hitman spielst, die Hitman-Dateien nach einer gewissen Lernphase von der Lösung auf der SSD landen, automatisch, und andere Dateien, die du nicht so oft benutzt, auf der Festplatte bleiben. wenn du dann irgendwann Hitman durch hast, dann wird das Ding das merken und das Spiel, das du danach spielst, eben nach und nach auf die SSD auslagern, weshalb mit der Zeit immer mehr Geschwindigkeit auftaucht. Es ist natürlich nicht so schnell wie eine richtige SSD, das ist klar, aber macht nach einer gewissen Lernzeit von der Software fast genauso viel Spaß. Und du kannst wahnsinnig viel Speicherplatz für relativ wenig Geld bekommen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Belegt er dann einen Teil von dieser SSD einfach standardmäßig und packt da dann die Dateien rein oder ist das
Gigabyte
dynamisch?
Genutzt. Also angenommen, du hast für das SSD-Caching dir tatsächlich eine 64 GB große SSD gekauft, die gibt es dann hinterhergeworfen für unter 50 Euro schon und verbindest die dann per Software auch nachträglich gerne mit der Festplatte. Da hast du dann so sich 2 Terabyte. Dann nutzt er tatsächlich die 64 GB als für dich nicht sichtbaren Zwischenspeicher für die Festplatte. Du hast also weiterhin 2 Terabyte zur Verfügung, speicherst da deine Spiele drauf oder deine Daten, dein Windows und. Und die Software analysiert halt, welche Dateien du oft benutzt und welche Dateien zum Beispiel nur Videos sind. Denn eine Videodatei, selbst wenn du die täglich anguckst, weil es dein Lieblingsfilm ist, wird dann eben nicht auf der SSD zwischengespeichert. Wenn es aber Spieldateien sind, die dann eben zum Starten vom Spiel wichtig sind und die auch Geschwindigkeitsunterschiede bringen, dann werden die nach und nach auf die SSD ausgelagert. Du merkst es nicht. Die SSD ist für dich quasi nicht mehr sichtbar, aber er macht es dann im Hintergrund und du hast trotzdem fast die SSD-Geschwindigkeit, das ist 70-80% der reinen SSD-Geschwindigkeit. Bei den oft genutzten Dateien hast du tatsächlich. Musst dir aber eben keinen Stress machen, wo du die Dateien hinspeicherst. Das macht er wirklich alles automatisch.
Hast du deine NAS im RAID-Betrieb laufen?
Ich habe mittlerweile ein, nennen wir es mal positiv, natürlich gewachsenes Netzwerkfestplattensystem. Wenn mir die eine zu klein wurde, habe ich da tatsächlich die nächstgrößere gekauft und lasse die alte dann mitlaufen. Das heißt, ich habe inzwischen 3 NAS. Es wird ein bisschen unübersichtlich und irgendwann werde ich mir da vielleicht sogar mal den Luxus gönnen, mir ein Gehäuse zu kaufen, wo ich dann RAID 5 einrichten kann. Was eben für Datensicherung, zumindest für spontane Festplatten, Deaktivität mal ganz sinnvoll ist. Momentan laufen die tatsächlich alle einzeln.
Und so ein NAS ist auch heutzutage nicht mehr kompliziert zu bedienen, oder? Die werden ja die Oberflächen und so entsprechend sein, dass man sich da durchklickt und dann ist das Ding.
Komplizierter als die von einem Router. Du musst das Ding vor allem noch nicht mal groß einrichten. Im Windows fügst du eben einfach das Netzwerklaufwerk hinzu und machst du Verknüpfungen in deinen Explorer, dann hast du da ganz normalen Laufwerk, das du anklicken kannst, als wenn es in deinem PC drin wäre und das du auch genauso nutzen kannst, als wenn es in deinem PC drin wäre. Da merkst du eigentlich keinen Unterschied.
Und Timo, wie sieht dein Traum-Setup
aus? Ja, das ist leider ein bisschen teurer. Nee, also jetzt mal angenommen, ich habe genug Ressourcen zur Verfügung, dann würde ich eine 256 GB SSD als Systemplatte hernehmen für Programme. Und dann 1-2 512er für meine Spielesammlung. Man kann ja seit neuestem auch den Steam-Ordner aufteilen, was eine lange überfällige Idee war, die jetzt endlich reif geworden ist. Also auch deswegen, der Dennis hat das jetzt alles wunderbar beschrieben, stimmt mit Sicherheit auch, aber ich bin halt so ein eher auf Einfachheit ausgelegter Mensch. Diese ganze Caching-Geschichte wäre mir kompliziert ist das falsche Wort, aber ich hätte immer das Gefühl, dass ich eben nicht das Maximum raushole aus meinem PC und den Anspruch habe ich eben. Und wenn ich 3 SSDs im System verbaut habe, dann habe ich diese Gewissheit, zumal ich endlich diese Vibrationen von klassischen Festplatten aus meinem Gehäuse raushaben will. Faktisch ist es nämlich bei meinem momentanen PC so, dass ich zwar eine wunderbar leise 5400 Umdrehungen Platte drin habe, die aber selbst im Idle leider dermaßen vibriert, dass dass es dann doch wieder zur Lautstärkeentwicklung kommt. Und von daher, mein nächster PC wird definitiv nur SSDs verbaut haben.
Ja, da kann ich dir auch zustimmen. Von der Lautstärke her ist eine reine SSD-Lösung natürlich wirklich ein Vorteil. Also ich bin da selber ein bisschen am Experimentieren gewesen. Ein Rechner mit einer Festplatte und einer SSD oder nur mit einer Festplatte oder nur einer SSD und am Ende, wenn der Rechner geschickt aufgebaut ist und wirklich ruhig ist, hört man eigentlich nur die Festplatte. Und auch wenn man sich jetzt vielleicht mit einem Standard-PC, der eine gewisse Lautstärke hat, denkt, ja Gott scheiße, die ist so leise, das kann jetzt nicht schlimm sein. Doch, wenn der ganze Rest vom Rechner nicht hörbar ist, ist die Festplatte sowas von störend, dass man sie nicht mehr haben möchte. Also von daher gebe ich dir auf jeden Fall recht. wenn man konsequent an die Sache rangeht, komplett ohne Festplatte. Ich habe in meinem PC jetzt auch keine Festplatte mehr. Genau aus dem Grunde. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich am Ende dann doch dummerweise auf AMD gesetzt habe beim Prozessor und da SSD-Caching nicht ohne weiteres geht. Wenn ich SSD-Caching nutzen würde, dann könnte man dafür nochmal drüber nachdenken. Aber sonst, klar, Lautstärke ist ein Faktor. Auch wenn man es in reinen Dezibelzahlen vielleicht nicht ausdrücken könnte. Und wenn jeder nur den Kopf schüttelt und sagt, scheiße, eine Festplatte ist so leise, die hörst du eh nicht. Aber wenn der Rest ruhig ist, mach mal ein Zimmer komplett ruhig, kein Laut ja. drin und atme. Das hörst du trotzdem. Und dann geh mal in die U-Bahn und atme. Und du hörst es nicht mehr. Und die Festplatte ist einfach die lauteste Komponente nachher im Rechner.
Ganz genau. Und vor allem, wenn der restliche PC leise ist, dann wirst du auch viel empfindlicher gegen dieses Festplattengeräusch. Also Dinge, die dich jetzt noch nicht nerven, fangen dann an, dich zu nerven.
Total.
Und ganz genau. Und wie gesagt, bei mir, das Schlimme ist ja, die Zugriffsgeräusche von der Festplatte, die sind tatsächlich wirklich nicht hörbar für mich. Aber dieses Scheißding vibriert und dann fängt das ganze Stahlgehäuse mit an zu vibrieren. Und das treibt mich in Wahnsinn und das werde ich abschaffen in Zukunft. Also von daher, wenn du da ähnlich veranlagt bist wie wir beiden, dann solltest du die paar Euro mehr in die Hand nehmen.
Der Mann hat eine Dual-GPU-Grafikkarte. Ja, der weiß noch nicht, was leise ist.
Ich wollte es gerade sagen, bei 8 Lüftern und 60 bis 70 dB und der Volllast, da brauche ich, glaube ich, auf die Festplatte.
Wobei, die ganze Sache mit Lüftern hat sich aber auch gebessert. Also wie gesagt, ich habe auch ein recht leistungsfähiges System und trotzdem, also wirklich unter höchster Volllast, ja dann springt mal ein Lüfter an oder wird wirklich hörbar. Aber das ist wirklich ein großer Fortschritt, der in den letzten 2-3 Jahren stattgefunden hat durch diese stark verbesserte Energieeffizienz sind die Systeme, also namentlich die Lüfter, auch tatsächlich leise geworden.
Ja, also ich nimm mal die Asus Direct CU Grafikkarten. Im Idle hörst du die Dinger gar nicht und unter Last, okay, aber da hast du dann ja eh Spiele-Sound an, das stört sich nicht mehr so sehr. Wenn der Rechner gerade nur zum Arbeiten genutzt wird, dann hörst du in dem Fall die Grafikkarte nicht. Du hast einen guten Prozessorlüfter, gehe ich mal von aus dann, und einen Haswell-Prozessor, der 65 Watt unter voller Last braucht. Und mit voller Last meint Intel in dem Fall CPU plus Grafik. Das ist momentan bei Ivy Bridge schon so, die Dinger brauchen 77 Watt, aber die brauchen sie nur, wenn die Grafiklösung und der Prozessor mit allen 4 Kernen belastet wird. Wenn du also die Grafik gerade nicht benutzt, weil du eh eine separate Grafikkarte hast, dann kommt die CPU momentan bei Ivy Bridge auf knapp über 55 Watt. Bei Haswell werden es dann wahrscheinlich nur 45 Watt. 45 Watt mit einem großen Alukühler abzutransportieren, ist definitiv keine große Ingenieursleistung. Das heißt, du wirst die Komponenten einfach nicht hören. Dein Rechner wird, selbst wenn du da auf gute Komponenten setzt, im Ruhestand, und das ist ja die Zeit, wenn du damit arbeitest, auf den Desktop rumklickst oder schreibst, absolut unhörbar sein. Und da würde ich die Festplatte tierisch nerven.
Ja.
Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn jetzt die CPUs immer effizienter werden, braucht man dann jetzt immer noch einen Lüfter oder geht da auch jetzt mittlerweile tatsächlich der Trend hin, dass
Gehäuselüfter ausreichen? Wenn du auf Prozessorleistung verzichtest, kannst du jetzt schon mit einem Passivlüfter eine brauchbar gute CPU betreiben. Ich habe den SkyteMine 2. Das Ding gab es für 15 Euro mal im Angebot. Das ist ein halb Kilo schwerer Klotz mit einem großen Lüfter in der Mitte, aber mit einem Poti hinten zum Regeln der Lüftergeschwindigkeit. Wenn ich gerade nicht damit arbeite mit dem Rechner, also nicht damit spiele, sondern nur arbeite, dann kann ich den Lüfter komplett ausschalten. Der Rechner wird ausreichend passiv gekühlt. Mit einem Haswell-Prozessor, wenn du da eins der Modelle nimmst, die nicht die maximalen Taktfrequenzen haben, dann wirst du wahrscheinlich einen Prozessor kriegen, der gerade mal 35 Watt braucht bei 4 Rechenkernen und immer noch genug Rechenleistung hat, um dir Spiele wie Hitman Absolution flüssig darzustellen. 35 Watt lassen sich mit so einem Prozessor drum, mit so einem Kühler drum locker passiv abtransportieren. Und den Lüfter musst du dann wirklich nur leise dazu schalten, wenn du mal eine höhere Leistung brauchst. Weil je nachdem, was du kaufst, wenn du einen Prozessor natürlich kaufst aus der höheren Leistungsklasse mit ein paar Gigahertz mehr, dann wäre vielleicht ein leise laufender CPU-Lüfter dazu ganz sinnvoll. Aber selbst da mehr als 700-800 Watt muss der jetzt auch nicht, 700-800 Umdrehungen muss der jetzt auch nicht unbedingt haben. Und wenn das ein brauchbarer Lüfter da dran ist, dann hörst du auch das Ding kaum noch. Zumal Intel ja wirklich auf die Energieeffizienz auch unter Last achtet. Selbst bei den schnellen 4-Kernern.
Ich denke generell, dass dann schon die Grafikkarte das Problem sein wird. Also die wirst du nicht passiv gekühlt bekommen in deiner Leistungsklasse. Und bauartbedingt wird da auch nicht so ein riesen Kühlerklotz draufhängen können. Wobei es ja da auch schon mittlerweile Kühler gibt, die über 3 Steckplätze gehen. Also wie gesagt, wenn noch eine Lärmquelle in deinem Rechner drin sein sollte, dann ist es die Grafikkarte, wobei auch die dann nur unter höherer Beanspruchung hörbar sein dürfte.
Als letztes Thema hätte ich noch die uralte Frage des Netzteils. Es ist ja da immer, ich bin da auch immer im Überlegen, wie viel Watt brauche ich jetzt eigentlich? Wir haben ja die ganze Zeit von Energieeffizienz und so geredet. Was ist momentan so Standard an einem High-End-System? Was brauche ich wirklich, wenn ich ein Markennetzteil, wo also auch effizient das Ganze umsetzt, was brauche ich da an wie viel
Watt? Netzteile sind wohl die am meisten missverstandenste Komponente im Rechner. Also dieses alte Vorurteil, je mehr, desto besser, ist totaler Unsinn. Also generell sagt man, dass ein Netzteil immer zwischen 20% und 80% Auslastung laufen sollte. Das heißt, wenn dein Rechner im Idle ist, sollte das Netzteil trotzdem 20% Leistung bringen, also ungefähr. Und unter Volllast sollte es nicht mehr als 80% beanspruchen. So, wenn du jetzt mal guckst, dass selbst absolute High-End-Systeme unter Volllast, also auch hier wieder Definition von Volllast, ist dann wahrscheinlich Fermark plus Prime und was Gott, was ich noch alles, dass selbst absolute High-End-Systeme ungefähr 350 Watt verbrauchen, wärst du in dem Fall schon mit einem 450 Watt Netzteil absolut gut bedient. Das ist mal als Milchmädchenrechnung. Wenn du natürlich noch irgendwann auf SLI umsteigen solltest, falls du dir die Option lassen möchtest, dann müsstest du natürlich entsprechend schon im Voraus planen. Aber generell, also ich habe jetzt momentan beispielsweise ein 560 Watt Netzteil drin, was viel zu viel ist. Viel mehr wird es nicht brauchen, vor allem nicht, wenn du nur eine Grafikkarte verbauen wirst.
Ist dabei auch relevant, was ich dran stecke? Also ich habe zum Beispiel viele USB-Geräte
dran. USB-Geräte da. Ja, also je nachdem, ich glaube, eine Festplatte verbraucht 5 bis 10 Watt oder so. Also da will ich mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, aber das macht jetzt wirklich nicht die Welt aus. Also die größten Stromverbraucher trotz aller Effizienzgeschichten sind nach wie vor Prozessor und Grafikkarte. Und
sogar mit großem Abstand die Grafikkarte.
Von daher, die entscheidende Frage ist einfach, willst du früher oder später SLI haben oder Crossfire, wobei SLI ist ja wahrscheinlicher. Das wäre die einzige Frage, die du dir beantworten musst. Warum es denn da 800, 900 oder 1000, 1200 Backnetzteile gibt, das erschließt sich mir nicht. Das sind dann wahrscheinlich die absoluten Freak-Systeme, wo es wirklich nur um den Wert auf dem Papier geht. Vernünftig ist aber wirklich, in deinem Fall, ich schätze es mal, ein Netzteil im Bereich 450 Watt, vielleicht 500 auch. Wo du natürlich gucken musst, ein Problem ist tatsächlich so, dass die Anschlussvielfalt bei Netzteilen mit weniger Leistung eingeschränkter ist. Ja, also du brauchst natürlich genügend Anschlüsse für deine Grafikkarte. Das muss gegeben sein. Aber rein von der Leistung würde ich jetzt mal grob schätzen, 400 bis 550 Watt höchstens.
Viele Leute setzen auf viel zu hohe Netzteile, weil die Grafikkartenhersteller auf ihren Internetseiten angeben, die und die Karte läuft nicht unter 500 Watt und dann kriegt man natürlich schon mal ein bisschen Angst. Oder weil Hersteller oder eben Hardwarehändler wie Alternate und Hardwareversand bei ihren Konfiguratoren sagen, hey, du hast dir den und den PC mit einer GTX 670 zusammengebaut, da brauchst du ein Netzteil mit mindestens 600 Watt. Das entspricht nicht der Wahrheit. Also das entspricht der Wahrheit, wenn man kein Markennetzteil nimmt, ja. Es gibt genug No-Name-Netzteile. Ich habe da selber leider Gottes welche verkaufen müssen in meiner Zeit als Einzelhändler, wo wahnsinnig hohe Wattzahlen draufstehen, die aber im Leben nie erbringen. Ich habe einmal ein Combat Power 750 Watt-Netzteil verkauft. Das Ding soll irgendwie 30 Euro gekostet haben, was schon mal einen guten Hinweis auf die Leistungsfähigkeit gibt. 750 Watt stand drauf, effektiv geleistet, hat es nicht mehr als ein Enermax Be Quiet oder Seasonic-Netzteil mit 350 Watt. Das heißt, der Mensch, der sich das gekauft hätte, hätte sich auch einfach ein Be Quiet mit 350 Watt kaufen können, hätte eine bessere Effizienz gehabt, hätte eine deutlich hochwertigere Verarbeitung gehabt, hätte deutlich mehr Schutzmechanismen gehabt und trotzdem die gleiche Leistung. Aber er hätte nicht angeben können, dass er ein 750 Watt Netzteil hat. Also von daher nicht auf Werbung reinfallen, gerade Netzteilhersteller sind da sehr kreativ. Und nicht drauf reinfallen, dass offenbar sich bevorzugt US-amerikanische Unternehmen auf ihren Internetseiten gegen alle Eventualitäten absichern, wenn da jemand ankommt und eben so einen Combat Power mit 400 Watt hat, dann läuft natürlich so eine schnelle Grafikkarte nicht damit. Du bist ja schlau und kaufst dir natürlich kein No-Name-Gerät, sondern ein Markennetzteil. Also gebe ich definitiv recht, mehr als 450 Watt ist nur dann sinnvoll, wenn du ein wirklich ein Übertakter bist und meinst, deine CPU jetzt per Volt-Mod massiv hochjagen zu müssen oder eben wirklich SLI oder sogar Triple- oder Quad-SLI-Kombination einbauen zu müssen mit 2, 3, 4 Grafikkarten. Wobei, ich denke, von der Multi-GPU-Lösung bist du geheilt.
Zumindest vorerst.
Ich würde dir doch nicht zuraten.
Ich hätte ja tatsächlich mal Quad-Crossfire ausprobiert. Und ich habe ja auch ein 700 Watt Netzteil drin von Cooler Master. Aber dann habe ich festgestellt, dass Cooler Master aus unerfindlichen Gründen nur für eine Grafikkarte da quasi einen Anschluss
hat. Wissen Sie auch warum?
Ja. Was man vielleicht noch erwähnen könnte, das ist mir persönlich sehr wichtig bei Netzteilen, sind mittlerweile modulare Anschlussmöglichkeiten. Also die Frage oder die Möglichkeit, dass du nur die Kabel tatsächlich anschließt, die du auch brauchst. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Seasonic-Netzteil, also ich schwöre mittlerweile auf diese Marke, weil es die einzige momentan ist, soweit ich weiß, wo man tatsächlich alle Kabel abtrennen kann. Also das wäre noch ein Faktor, der für dich vielleicht interessant ist. Und dann die Frage, ob das ein passives Netzteil sein soll, was ohne Probleme bis 520 Watt mittlerweile machbar ist, oder ob es ein semi-passives ist. In meinem Fall ist das der Fall. Das heißt, der Lüfter schaltet sich nur dann dazu, wenn eine gewisse Auslastung überschritten wird, was bis jetzt noch nie vorgekommen ist. Also von daher, abseits von der Leistungsfähigkeit, würde ich auch darauf gucken, Anschlussmöglichkeiten, Modularität und genau, aktiver oder passiver Lüfter.
Das mit der Lüftersteuerung ist sowieso generell auch vom Gehäuse her die Frage, dass der perfekte PC, wo ich mir vorstelle, regeln sich die Lüfter alle abhängig von der Leistung und sind dann quasi im Idle alle aus, im Prinzip.
Dann das wäre der perfekte PC. Passives Netzteil, was im Idle dann wirklich ohne Lüfter arbeitet, wobei unabhängig von der Steuerung des Mainboards. Und das machen die Netzteile für sich. Die haben vielleicht mal einen Lüfteranschluss, der liest dann immer das Tachosignal aus, dass du in entsprechenden Programmen das auslesen kannst. Eine Grafikkarte, die im Idle ruhig ist, da ist momentan eben Asus mit der DivX CU ganz gut davor und eben einen entsprechend dimensionierten CPU-Lüfter. Und dein Traum vom komplett lauslosen Arbeitsrechner und etwas lauterem, aber deutlich schnelleren Spielerechner ist relativ günstig sogar erfüllbar.
Dann bedanke ich mich für die ausführliche Beratung bei euch und werde natürlich dann nächstes Jahr nochmal auf euch zukommen, wenn die Bestellung auch tatsächlich ansteht. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Wie immer hoffe ich, dass es interessant und informativ war. Und wie am Anfang gesagt, am besten schaut ihr einfach regelmäßig auf Bagdad Software vorbei. Ansonsten viel Spaß beim Spielen und bis demnächst.